gemutet habe. Freiheit in Christus hieß das Thema letzte Woche. Es geht um die Jahreslosung aus 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 21. Prüft alles und behaltet das Gute. Der Vers drauf ermahnt uns, meidet das Böse in jeder Gestalt. Letzte Woche habe ich über die Freiheit in Christus gesprochen. Warum? Naja, ganz einfach deshalb, weil wenn wir prüfen sollen, wenn wir entscheiden sollen, was ist gut, was ist schlecht, das Böse meiden, das Gute behalten, dann haben wir ja selber irgendwo eine Verantwortung. Dann haben wir auch selber eine Freiheit zu entscheiden, zu bewerten, also vielleicht nicht zu entscheiden, aber zu bewerten, was ist gut und was ist eben nicht so gut. Paulus im Epheserbrief, der zieht einen Vergleich zwischen Angestellter oder macht es sogar noch drastischer, zwischen Sklave und Sohn bzw. Tochter. Ja? Er sagt, wenn wir versuchen, die Gebote im Alten Testament oder auch im Neuen Testament, die Anweisungen Punkt für Punkt, Buchstabe für Buchstabe einzuhalten, einfach nur, weil wir Angst haben, sonst vielleicht verloren zu gehen, dann sind wir wie so Sklaven. Krampfhaft versuchen wir, alles genau richtig zu machen, genau einzuhalten und ganz, ganz gute Christen zu sein, ganz gute Nachfolger zu sein und versuchen uns sozusagen selber zu erlösen. Und er sagt, wenn Jesus für dich gestorben und auferstanden ist, dann hast du einen ganz neuen Zustand. Du bist jemand Neues, du bist plötzlich Kind Gottes, Erbe Gottes und du hast eine ganz große Freiheit. Und darum ging es letzte Woche. Jesus selber greift das Beispiel übrigens oder gründet dieses Beispiel eigentlich in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Ja, diese Geschichte vom verlorenen Sohn, da ist ein Vater, der hat zwei Söhne und der eine will mit dem Vater nichts mehr zu tun haben und der zieht raus in die Welt und verjubelt sein Geld und landet irgendwann bei den Schweinen und er erkennt, ich muss umkehren. So kann es nicht weitergehen, das macht mich kaputt und er geht zurück zum Vater. Das ist so der, den wir oft als verlorenen Sohn wahrnehmen, so das ist der verlorene Sohn, ganz klassisch. Und der Vater freut sich total und macht für ihn ein Riesenfest. Ja, und er schlachtet da ein Kalb und gibt ihm neue Klamotten und einen Siegelring und sagt, du bist wieder mein Sohn. Und der andere Sohn, der ist eigentlich genauso verloren, weil er bleibt beim Vater zu Hause und er sagt interessanterweise ganz genau das. Er sagt, Vater, ich habe für dich geschuftet wie ein Sklave. Ich habe versucht, alles genau richtig zu machen, so wie du das willst. Punkt für Punkt, Buchstabe für Buchstabe. Ich habe alles genau richtig gemacht. Und du hast mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich hätte ein Fest feiern können. Und der Vater ist ganz erstaunt. Er sagt, wie, ich habe dir nie einen Ziegenbock gegeben. Alles, was mein ist, ist auch dein. Du bist doch der Erbe. Du kannst dir doch einfach einen Ziegenbock nehmen, wenn du willst. Natürlich kannst du mit deinen Freunden feiern. Natürlich musst du nicht Buchstabe für Buchstabe alles einhalten wie ein Sklave. Du bist doch wer anders, ganz fundamental wer anders. Letzte Woche habe ich also diese Freiheit betont, die wir haben. Und ich bin tatsächlich angesprochen worden nach meiner Predigt. Und ich finde es total toll, weil ja, es ist genau diese Frage, die ja dann auftaucht. Also wenn ich jetzt sage, wir haben die Freiheit zu bewerten, was ist gut, was ist schlecht, was machen wir, wie setzen wir Dinge um? Dann ist ja dann die Folgefrage, ja, wie ist es, ist das jetzt ein Freifahrtschein? Können wir jetzt machen, was wir wollen? Dann ist ja egal, oder? Das sind Leute auf mich zugekommen und ich finde es fantastisch. Also, wenn euch was seltsam vorkommt einer Predigt, dann sprecht den Prediger an. Ja, prüft es nach an der Bibel. Ja, also, fühlt da auf den Zahn. Nicht bei mir, nur beim Chris. Nein, Quatsch. nee, also tatsächlich. Und das ist ja die Frage. Kann uns dann alles egal sein? Können wir dann machen, was wir wollen? Und die Antwort ist, nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Also ganz besonders nicht. Weil wir ein anderes Verhältnis zu unserem Vater haben. Zu unserem Himmlischen. Wir haben ja plötzlich ein anderes Verhältnis zu Gott. Wir tun die Dinge ja nicht mehr nur einfach, weil wir es ja halt tun müssen. Weil uns sonst Strafe droht. Sondern weil wir erkennen, worum es eigentlich geht. Also ein Angestellter, der hält sich an die Vorgaben des Chefs, weil er halt muss. Ja, weiß nicht, in der Gastro, ja, da muss man sich halt die Hände waschen, das lernt man dann im Hygienekurs und so und wie man sich genau die Hände wäscht und so. Und dann hält man das ein, weil man muss halt, ja, und das steht dann halt so da. Und der Angestellte macht, was der Chef will, weil er will ja bezahlt werden und hat vielleicht Angst, rausgeschmissen zu werden. Aber der Sohn, der Erbe, derjenige, dem der Betrieb gehört, der macht doch aus einer ganz anderen Motivation raus die Dinge. Als Kinder Gottes sind uns die Regeln sogar wichtiger als Leuten, die ja, das einfach nur machen, weil sie halt müssen. Und deshalb fragen wir uns natürlich, prüft alles, behaltet das Gute und meidet das Böse. Da müssen wir jetzt konkret werden. Was heißt das jetzt konkret? Ja, jetzt gehen wir rein in die Praxis und ich zäume das Pferd heute mal von hinten auf. Das Böse meiden. Wir sind Menschen und wir sind beeinflussbar. Wir sind immer wieder beeinflusst. Überall in unserem Leben sind wir beeinflusst, in unserer Familie, in unserem öffentlichen Leben, in unserem privaten Leben, durch die Werbung, durch Social Media, durch Meinungen. Auch theologisch sind wir natürlich irgendwo beeinflusst. Wir sind beeinflussbar und wir sind beeinflusst, ganz umfassend. Also ich habe das schon öfter hier gesagt, ich zum Beispiel lasse mich beeinflussen durchs Wetter. Ja, jetzt im Winter ist das Wetter oft schlecht. Das Wetter ist, oder die Tage sind kurz, die Nächte sind lang, es ist viel duster, dunkel. Das beeinflusst mich negativ. Ich bin beeinflusst. Da kann ich gar nichts dagegen tun. Die Tage werden halt kürzer. Und so bin ich halt als Mensch gestrickt. Vielleicht macht dir das nichts aus. Das ist jetzt halt mein Beispiel. Muss dir ein eigenes vielleicht überlegen. Aber ich bin beeinflusst und die Frage ist, wie reagiere ich jetzt auf diese Beeinflussung? Und es gab schon Zeiten in meinem Leben, oh, da habe ich das mitgenommen. Kennt ihr das? Also vielleicht die Leute, die da auch beeinflussbar sind. Und dann suhlt man sich so in dieser Stimmung. Ja, dann macht man so depressive, melancholische Musik an, ja, und geht da noch so ein bisschen weiter rein und das Selbstmitleid und suhlt sich das so ein bisschen drin und ganz schlechte Nachrichten zieht man sich dann rein. Kennt das jemand? Ich weiß es nicht, vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Also das ist so die eine Richtung, ich kann dem natürlich nachgeben, dieser Beeinflussung. Ich kann da aber auch dagegen arbeiten. Ich kann schauen, dass es in meinem Haus viele Lichter gibt, dass da eine positive Stimmung ist. Ich kann schauen, dass ich positive, schöne, fröhliche Musik höre. Ich kann mal rausgehen aus der Bude, ja? Ich kann mich mit anderen Leuten treffen und gegen diese Beeinflussung arbeiten. Und so ist es mit ganz vielen Bereichen in unserem Leben. Das sind Dinge, die uns beeinflussen und die uns negativ beeinflussen wollen, die uns böse beeinflussen wollen und vor denen wir uns meiden, die wir meiden sollen. Weil sie sonst drei Dinge negativ beeinflussen oder mindestens drei Dinge, nämlich uns selber, ja, also wir selber werden negativ beeinflusst, wir, unsere Seele, unser Ich, unsere Persönlichkeit kann negativ beeinflusst werden. Es gibt Dinge, die beeinflussen auch unsere Beziehung zum Nächsten negativ, zu den Leuten um uns herum, zu anderen Menschen in der Gesellschaft und natürlich die Beziehung zu Gott. Auch sie wird immer mit beeinflusst. Und ich habe mal drei Beispiele mitgebracht und die sind jetzt halt einfach irgendwie rausgegriffen, weil ich die relativ griffig finde. Ja, ich will auch nicht zu tief darauf eingehen, weil es sind ja nur Beispiele. Das eine ist zum Beispiel sexuelle Reize, Pornografie, ja, solche Sachen. Das sind Dinge, da werden wir beeinflusst. Da sind wir beeinflusst in unserer Gesellschaft. Ja, wir leben nicht in Saudi-Arabien, ja, sondern wir leben in einer freiheitlichen Demokratie. Und wenn du in die Werbung schaust, na ja, da wird mit sexuellen Reizen verkauft. Ja, wenn du irgendwo eine Zeitung, vielleicht eine Zeitung nicht, aber wenn du irgendwo das Internet aufmachst, wenn du irgendwo unterwegs bist, selbst irgendwo im Freibad. Also das sind einfach Dinge da, wir sind beeinflusst. Ich denke, das brauchen wir gar nicht diskutieren. Und was ist jetzt, wenn wir dieser Beeinflussung nachgeben? Ja, jetzt gehst du ins Internet und dann guckst du dir so ein Filmchen an. Oder jetzt bist du zu Hause und dann guckst du ein bisschen zu lang zum Fenster raus und schaust dir den Mann von deiner Nachbarin an, wie der halt da den Rasen mäht. Also richtig durchtrainiert und oberkörperfrei. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist ja auch egal, ja. Und dann kommen dir halt solche Gedanken und dann gibst du dem irgendwo auch zu viel Raum und du merkst es. Was ist dann? Und da kann ich dir erstmal sagen, du bist trotzdem geliebtes Kind Gottes. Handlungen, Taten trennen uns nicht von Gott. Ja, wir sind immer noch geliebte Kinder Gottes, wir sind immer noch erlöst. Ja? Das ist mal so die Grundlage. Und trotzdem ist das nicht gut für uns. Trotzdem kann sich das negativ auswirken. Ja, ich mache mal ein Beispiel. Dein Bild von Sexualität kann sich ändern. Und das ist unter Umständen negativ. Ja, dein Bild von Frauen, von Männern kann sich ändern. Du siehst das plötzlich nur noch irgendwie als verfügbare Ware. Deine Beziehung zum Nächsten ändert sich doch auch. Zu deinem Partner, zu deiner Partnerin, zu deinem zukünftigen Partner oder Partnerin. All das kann sich doch negativ beeinflussen. Es ist ja auch negativ, ja, wenn wir jetzt über Pornografie reden, zum Beispiel für die Leute, die in so einer Branche arbeiten. Ja, also da brauchen wir jetzt gar nicht groß in die Tiefe gehen. Da könnte man eine eigene Predigt oder Predigtreihe dazu halten. Aber dass hier ganz massiv Menschen ausgenutzt und ausgebeutet werden, ist völlig klar. Und das ist einfach alles eine Frage von Angebot und Nachfrage, vor allem Nachfrage. Und schließlich kann es auch deine Beziehung zu Gott negativ beeinflussen. Ja, vor allem bei Themen, wo du immer wieder strauchelst. Und das ist jetzt so ein Thema, das bei vielen Leuten auch immer wieder auftaucht. Ja, und dann sagst du, okay, jetzt bin ich da gestürzt, jetzt bin ich da gestrauchelt, jetzt habe ich was getan, das vielleicht nicht so gut für mich ist. Und dann beim 10. Mal, beim 20. Mal, dann nochmal hinzugehen zu Gott und die Sache ins Reine zu bringen. Und immer wieder hinzugehen. Oder du denkst, das ist vielleicht viel zu umfassend, ich bin da vielleicht viel zu weit abgedriftet. Ja, das ist viel zu weit gegangen. Und dann einfach deine Beziehung wieder ins Reine zu bringen, kann eine ganz große Herausforderung zu sein. Das sind wir dann an dem Punkt, wo das nicht nur dich und nicht nur den Nächsten, nicht nur andere Menschen beeinflusst, sondern sogar deine Beziehung zu Gott. Und dann wird die Sache kritisch. Wir sollen das Böse von vornherein meiden. Wir dürfen immer wieder zu Gott kommen. Ja, das bringt uns jetzt nicht als erlöste Kinder weg von Gott, aber es hat halt eine Gefahr in sich. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Zum Beispiel Streit und Unversöhnlichkeit. Übrigens ein Thema, das in der Bibel viel öfter thematisiert und aufgegriffen wird als das erste Thema. Ja, jetzt bist du da verstritten mit irgendjemand, hast da richtig schlechte Laune, ihr könnt nicht mehr miteinander reden, ihr könnt einfach euch auch nicht mehr in die Augen schauen. Ja, sowas gibt's ja. Was auch immer der Auslöser war. Ich sag mal so, das bringt dich nicht sofort weg von Gott. Du bist ja immer noch geliebtes Kind Gottes. Aber es beeinflusst dich doch, es verhärtet halt dein Herz. Du trägst was mit dir rum, das du vielleicht nicht mehr so einfach loslassen kannst. Und solche Konflikte, solche Themen, das kann sein, dass du die dein Leben lang mit dir rumträgst und dran kaputt gehst. Wie viele Leute gibt es nicht, die Unversöhnlichkeiten ihr Leben lang mit sich rumtragen und sagen, ich kann da auch nicht loslassen. Und ja, es kann sein, dass dir Unrecht getan wurde. Es kann sein, dass da auch Ungerechtigkeit drin ist. Aber Versöhnung auch loszulassen, dem anderen auch zu vergeben, ist essentiell wichtig. Sonst gehst du unter Umständen selber dran kaputt. Du kannst selber Schaden nehmen. Es beeinflusst natürlich auch die Beziehung zum Nächsten. Ja, mit dem du Streit hast. Und jetzt sagst du ja, okay, das ist vielleicht eh schon erledigt. Vielleicht ist es in der Vergangenheit. Vielleicht sehen wir uns nicht mehr. Vielleicht ist die Person schon gestorben. Aber trotzdem kann es ja sein, dass deine negative Beeinflussung auch auf andere stattfindet. Ja, wenn dein Herz so verhärtet ist, was macht das mit deinem Partner, mit deinen Kindern und so weiter? Auch Stimmungen können sich entwickeln. Ja, in so einer Gemeinde, wenn da zwei Leute richtig Beef miteinander haben, richtig Streit und Auseinandersetzung miteinander haben, das spürst du doch. Ich weiß nicht, ist bestimmt jedem von euch schon mal gegangen, da seid ihr in eine Gemeinde reingekommen oder in eine Familie oder auf ein Amt oder in eine Firma und hast richtig gemerkt, da ist dicke Luft. Da stimmt's nicht, da ist irgendwas. Kennt ihr das? Ja? Und dann merkst du das und da willst du ja nicht sein, da willst du auch nicht hingehen, da willst du nicht Teil davon sein. Da gibst du dein Formular ab auf dem Amt und gehst so schnell wie möglich wieder raus, bevor die Sache eskaliert. Ja? Und jetzt stell dir vor, sowas passiert in der Gemeinde. Was macht das mit anderen? Es beeinflusst andere und es kann deine Gottesbeziehung beeinflussen. Also wen das interessiert, Matthäus Kapitel 18 mal lesen. Da wählt Jesus sehr, sehr drastische Worte. Ich habe noch ein drittes Beispiel für euch, das Böse meiden. Ja, diese ganze Geschichte mit Esoterik, Edelsteine, Horoskope, was es alles gibt. Ja, jetzt machst du das Yoga, das habe ich letztes Mal als Beispiel genommen. Eben nicht nur wegen Bewegungsablauf, sondern du denkst, ja, da zapfe ich nur ein bisschen irgendwie das Chakra an oder sonst irgend sowas, ja, was da auch immer dahinter steckt. Und da werden wir ganz eindeutig von Paulus davor gewarnt. Er sagt, da werden andere Mächte verehrt. Das ist dämonischen Ursprungs. Ja, also da ist was anderes im Raum. Das ist nicht nur einfach du und Jesus, sondern jetzt machst du das und dann bist du da unterwegs und versuchst dann noch irgendwie was anderes anzuzapfen und Paulus sagt, da steckt schon was dahinter. Da steckt eine dämonische Kraft dahinter. Und jetzt sage ich dir auch da, letztlich sind diese Mächte, die Dämonen, alles nichts. Die haben keine Macht. Siehst du mal auch beim Paulus im 1. Korintherbrief in Kapitel 13, wen das da mal interessiert. Ganz grundsätzlich haben die keine Kraft, da ist nichts dahinter, das sind alles Nichtse. Müsst du nur mal Jesus anschauen, ja, wenn der unterwegs ist und verkündigt und dann kommt dann irgendwelche Dörfer und das sind Menschen von Dämonen besessen. Wir haben ja immer so die Vorstellung in unserer Gesellschaft, das sind wir kulturell geprägt, in unserer Gesellschaft, das ist eine Auseinandersetzung. Also es gibt eine fundamentale Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und dem Teufel, zwischen den Engeln und den Dämonen. Und dann ist es so ein Kampf und am Ende der Zeit wird dieser Kampf entschieden. Aber schaut euch doch mal Jesus an. Wenn der Menschen begegnet, die dämonisch besessen sind, das ist kein Kampf. Da ist nie ein Kampf da. Da ist nie eine Auseinandersetzung da. Der kommt mal an, da fährt er über den See Genezareth rüber,
Und dann kommt er da an und da ist ein Mann, der ist schon 40 Dämonen besessen. Der hat richtig große Probleme, der ist von Dämonen besessen. Dann müsst ihr euch das vorstellen, so ein richtig wilder. Und dem steht schon der Schaum vor dem Mund und zappert in den Bart rein. Und dann kommt er auf die Jünger und auf Jesus zu und ist ein ganz gefährlicher Mann. Der hat so dämonische Mächte, die verleihen ihm fast schon übermenschliche Kräfte. Die Leute haben versucht, ihn mit Eisenfesseln irgendwo in so einer Höhle zu fesseln. Und es hat nicht geklappt, der hat sich befreit. Und diese Dämonen, kämpfen die jetzt mit Jesus? Das ist gar keine Frage. Jesus geht hin und sie fragen ihn, bist du gekommen, uns vor der Zeit zu strafen? Das ist die Frage. Es ist nicht die Frage, jetzt kämpfen wir gegen dich. Es ist einfach, die wissen, jetzt werden sie vernichtet. Da ist keine Auseinandersetzung da. Das ist die Kraft, die hinter solchen esoterischen Dingen steht. Ja, vielen Dank. Jetzt hast du Gott in deinem Herzen, wenn du Kind Gottes bist, wenn du umkehrst und sagst, ich möchte mit meinem alten Leben nichts mehr zu tun haben. Ich kehre um, ich nehme die Vergebung am Kreuz an für mich. Hast du Gott in dir wohnen? Gott, der Allmächtige, der alles geschaffen hat, wohnt in dir und du versuchst, solche lächerlichen Kräfte anzuzapfen. Ach komm, mach dich doch nicht lächerlich. Also wenn du sowas hast, wenn du da irgendwie in deinem Leben sowas hast, wenn du da unterwegs bist und du sagst, ich brauche da noch irgendwelche Edelsteine in mein Wasser rein, dass das energetisiert wird, ich habe da Angst vor der Strahlung oder sonst irgendwas. Lass es, schmeiß weg, fort damit. Das ist nichts, das brauchst du nicht. Und was ist denn das Ding? Jetzt stell dir doch mal vor, ich habe vorher das Beispiel gebracht, Sklaven versus Erben. Jetzt stell dir mal vor, du bist in einem Unternehmen, du erbst dieses Unternehmen, du bist das Gesicht davon, du bist da mit deinem Vater unterwegs oder deiner Mutter unterwegs, ja, und irgendwann gehört der ganze Laden dir. Ah, nehmen wir mal einfach aus der Luft gegriffen an, du erbst irgendwann das große Bäckereiunternehmen hier in der Region. Dann gehst du doch nicht zu einem anderen Bäcker einkaufen. Ja, entweder bist du von deinem Produkt nicht überzeugt, oder betreibst Betriebsspionage, zwei Möglichkeiten, oder? Oder, also, ich muss ein bisschen runterfahren, Entschuldigung. Das packt nicht ganz. Also, da haben wir Beispiele, ja. Vom Bösen sollen wir uns fernhalten, von dem, was schlecht ist, von dem, was uns nichts bringt. Und ich habe gesagt, ich zäume das Pferd von hinten auf. Die andere Seite ist, das Gute sollen wir mitnehmen, das Gute sollen wir suchen, das Gute behalten. Denn was wir alle wollen, ist tatsächlich Christus ähnlicher zu werden. 2. Korinther 3, Vers 18 steht, und wir werden seinem, also Jesu Bild, immer ähnlicher. Denn seine Herrlichkeit verwandelt uns so, wie es vom Herrn, dem Geist, kommt. Da wollen wir hin. Ganz kurze Anmerkung. Ihr merkt, nicht wir machen das letztlich. Das ist wieder kein Moralismus. Ja, manche sagen, okay, die ganzen Gesetze, da haben wir eine Freiheit, aber jetzt müssen wir Jesus ähnlicher werden. Wir müssen alles so machen, wie es Jesus machen würde. What would Jesus do? Und das ist ja auch wieder Moralismus. Da stellen wir in einem ganz hohen moralisch-ethischen Sockel, stellen wir Jesus drauf und so müssen wir jetzt werden. Wir müssen es wieder machen. Ja, wir wollen schon dahin, aber machen tut es Jesus selber. Wir werden immer ähnlicher, denn seine Herrlichkeit verwandelt uns so, wie wir es vom Herrn, dem Geist, bekommen. Ja, das ist wieder was Jesus, was Gott, der Heilige Geist, in uns tut. Aber die Bibel gibt uns schon Anhaltspunkte, wie das nachher aussehen kann. Ja, sie lässt uns ja da nicht im luftleeren Raum. Jetzt fragst du dich, ja okay, wie soll denn das konkret aussehen? Ist dann alles egal oder Ding? Oder muss ich alles selber bewerten? Nein, dazu sind die Gesetze da. Dazu sind die Stellen auch im Neuen Testament da, die uns unterscheiden helfen, was ist denn ein schlechter Weg und was ist ein guter Weg? Und gerade in unserem Kapitel, zum Beispiel im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, wenn wir da ein paar Verse vorgehen, ab Vers 12, dann können wir das zum Beispiel nachlesen. Wie sieht denn zum Beispiel so ein guter Weg, so eine gute Entwicklung aus? Was ist das Gute? Und da schreibt der Paulus, wir bitten euch, Geschwister, erkennt die an, die sich für euch abmühen, die euch im Auftrag des Herrn führen und euch sagen, wie man im Glauben lebt. Wegen ihrer Mühe sollt ihr ihnen besondere Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Außerdem bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen, helft den Schwachen, habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr bei jeder Gelegenheit, einander und allen anderen Gutes zu tun. Freut euch alle Zeit. Betet immerzu. Sagt Gott in allem Dank. Das ist es, was Gott will und was er euch durch Christus Jesus
möglich macht. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Verachtet prophetische Aussagen nicht. Prüft aber alles und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein Leben zu führen, das in jeder Hinsicht heilig ist. Er bewahre euch völlig nach Geist, Seele und Leib, damit bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus nichts an euch ist, was Tadel verdient. Ganz kurzer Einschub. Hier sehen wir nochmal ganz deutlich, dass es nicht um wieder Regeln befolgen geht. Hier listet Paulus die Regeln auf und sagt gleichzeitig, Gott selber helfe euch, ein Leben zu führen, das in jeder Hinsicht heilig ist. Ja, wir tun es letztlich nicht aus uns. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch auch ans Ziel bringen. Betet auch für uns, Geschwister. Grüßt alle in der Gemeinde mit einem heiligen Kuss. Ja, wenn wir jetzt alles regelkonform einhalten müssten, müssten wir uns alle nachher mit dem heiligen Kuss grüßen. Ja, haben wir heute noch keine Küsschen gekriegt? Noch nicht mal von meiner Frau. Wir sollen das Gute behalten. Und da kommen wir wieder an den Punkt des Prüfens. Ja, wir dürfen prüfen, wir dürfen anhand von solchen Vorgaben, wir dürfen anhand der Gebote prüfen und bewerten, was ist gut und was ist schlecht. Und dann können wir das auch übertragen auf Bereiche in unserem Leben, die so wortwörtlich vielleicht in der Bibel nicht vorkommen. Ja, und dann können wir auch Übertragungen machen, weil uns das wichtig wird, aus uns raus, aus dem Heiligen Geist raus, der in uns lebt. Und wie kann ich das jetzt machen? Wie kann ich unterscheiden, was gut und böse ist? Wenn du sagst, nur Jesus, ja, bin ich da vielleicht wieder im Vakuum oder so. Und da möchte ich nochmal auf die erste Predigt verweisen. Also die sind, glaube ich, alle hochgeladen. Die könnt ihr euch auf YouTube nochmal anschauen. Aber ich möchte auch in der Predigt nochmal drauf eingehen, weil ich das wichtig finde. Wir haben die Bibel als Maßstab. Das Alte Testament wie das Neue Testament, wo wir sehen, in welche Richtung geht's, was ist Gott wichtig, wie ist er denn so, dieser Gott? Was will er denn für mein Leben? Wie kann denn ein gutes, gelingendes Leben aussehen? Es ist wie so ein Riegel, wie so ein Maßstab, wie so Leitplanken, die uns führen. Also lest eure Bibel. Ja, lest die einfach mal. Die Nadine hat das vorgeschlagen, glaube ich, am ersten Gottesdienst. Oder letzten Gottesdienst, dieses Projekt, wo ihr mithören könnt, wie einer die Bibel vorliest. Also vielleicht können wir das nachher sogar Jones nochmal als QR-Code anwerfen oder so, da mitzuhören oder selber zu lesen. Ich habe für mich entdeckt, die letzten 2 Jahre Zeugs zu markieren. Ich bin aus einer Familie raus, da darf man nicht in Bücher schreiben. Also Bücher sind heilig und man darf da nicht reinmalen und Dinge. Und ich habe es jetzt doch getan. Ich habe jetzt angefangen mit so Markern, ja, mir Sachen zu markieren. Und es erschließt sich mir so viel mehr. Ja, was eigentlich gesagt ist und so ein bisschen Verweise und so. So ein bisschen schreibe ich jetzt auch rein in meine Bibel. Meine alte ist kaputt gegangen, jetzt muss ich von vorne anfangen. Naja, auch nicht schlimm. Also ist sogar besser, weil fängt man halt wieder von vorne an. Sucht euch da Wege, was da gut für euch ist. Zweitens, Gemeinschaft. Gemeinschaft ist wichtig, dass wir uns selber auch oder gegenseitig auch immer wieder auf einen Weg hinführen, dass wir auch gegenseitig immer wieder drauf achten, wo sind wir da unterwegs. Das sind Sachen wichtig wie Rechenschaft ablegen zum Beispiel. Das ist ein ganz großes Tool, dass wir voreinander auch Rechenschaft ablegen. Ja, ich habe vorher gesagt, das sind Dinge, die uns negativ beeinflussen. Und wenn wir immer nur selber damit kämpfen, dann ist die Gefahr groß, ja, dass wir irgendwann das auch sein lassen, dass wir es irgendwann ist es uns egal oder irgendwann wollen wir es nicht mehr vor Gott bringen und werden da negativ beeinflusst. Schaut, wo sind Orte, wo ihr das machen könnt. Ja, das sind wir vielleicht als Gemeinde, als Gottesdienstbesucherzahl zu groß, ja, jetzt hier vorne hochzugehen und zu sagen, wo bist du letzte Woche gescheitert in deinem Leben, ja, was war schlecht oder so. Das können wir nicht einbauen, das ist schwierig. Ja, sowas gehört in den kleinen Kreis. Vielleicht dein Hauskreis, deine Familie, deine Partnerschaft. Vielleicht hast du auch gute Freunde, so eine Zweierschaft, eine Dreierschaft. Du kannst auch auf deinen Pastor, auf deinen Jugendreferenten zugehen. Ja, wir haben auch ein Schweigegebot, ein Schweigegelübde abgelegt bei unserer Einsegnung, dass wir solche Dinge auch nicht weitersagen. Du kannst ja auch jemanden aus dem Leitungskreis suchen. Also mach dich da auch aktiv auf die Suche. Oder Beratung, ja. Sich beraten lassen in Bereichen deines Lebens, wo du vielleicht einfach auch noch Herausforderungen hast, wo du sagst, da brauche ich einfach auch Tipps von anderen. Ja, wir haben jetzt frisch eingeführt solche Eheabende, wo Chris und Hannah und Markus und Regina so Eheabende für junge Paare machen, weil wir sagen, das ist wichtig, ja, uns da gegenseitig weiterzuhelfen und sich zu beraten und gute Tipps weiterzugeben, dass wir füreinander beten. Gebet füreinander. Vielleicht tun wir das so allgemein, aber es wird natürlich konkreter und greifbarer, wenn das vielleicht in der Zweier- oder Dreierschaft stattfindet. Wir hatten das früher, hatten wir mal Gebetspatenschaften, ältere für jüngere Leute aus der Gemeinde. Das hat sich dann irgendwann ausgelaufen. Das ist eigentlich schade drum. Also wenn du da aktiv werden willst, wenn dir das wichtig ist und dir das auf dem Herzen liegt, ich ermutige jeden, ergreift da Initiative. Sammelt mal ein paar Leute, die bereit werden, so als Paten zu fungieren, und dann ist es ja eine einfache Sache, so eine Liste auszuhängen oder sowas, wo dann Leute drauf zugreifen können. Sich gegenseitig ermutigen. Kräfte bündeln. Ja, was können wir nicht alles als Gemeinde reißen, was als Einzelner nicht möglich wäre? Allein der Gottesdienst hier. Also das wäre eine ziemlich traurige Angelegenheit, wenn ich hier eine One-Man-Show machen müsste. Allein die Musik. Oder auch Gaben ausprobieren. Ja, mal zu testen, wo, was kann ich denn auch? Ja, für all sowas bietet Gemeinde Platz. Paulus schreibt in Römer 15 in den Versen 1 und 2, wir, die Starken, haben die Pflicht, die Schwächen der Schwachen zu tragen und sollen nicht selbstgefällig sein. Nein, jeder von uns soll dem anderen gefallen, damit es ihm gut geht und er gefördert wird. Und schließlich das Gebet. Ja, er hat gesagt, Bibel lesen, Gemeinschaft und drittens Gebet. Weil ihr seht, das ist immer ein schmaler Grat. Jetzt habe ich wieder viel gesagt, was wir tun können. Das sollen wir tun, das sollen wir tun, da sollen wir die Schwachen tragen und dann müssen wir das und das noch machen. Ja? Und es ist immer ein schmaler Grat zwischen ja, irgendwie Dinge tun und das Gute anstreben und das Böse meiden, aber dann auch wieder ist es ja nicht das, was uns erlöst. Ja? Und da auf diesem Grat unterwegs zu sein und gleichzeitig auch ein schmaler Grat zwischen, ja, ich will das ja schon alles tun, aber ich kann es einfach nicht. Ich kann ja nicht einfach nur ein guter Mensch sein. Der Paulus selber führt es in Römer Kapitel 7 ab Vers 15 ausführlich aus, wo er sagt, ich will ja das Gute tun, aber ich schaffe es einfach nicht. Und ich will das Böse meiden, aber ich schaffe es einfach nicht. Ja, da ist so ein Widerstreit in uns da. Der Heilige Geist, der zieht uns hin und er will unser Herzen verändern. Und plötzlich werden uns die Dinge wichtig und trotzdem sind wir noch nicht an dem Punkt, dass das Böse oder das Schlechte ein für alle Mal besiegt ist, auch in unserem Leben nicht. Das wird immer wieder ein Kampf und eine Herausforderung sein. Und deswegen brauchen wir Gebet. Denn Jesus sagt, Johannes 15, Verse 5 und 6, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts bewirken. Wer nicht mit mir verbunden bleibt, wird weggeworfen und verdorrt wie eine nutzlose Rebe. Solche Reben sammelt man doch nur auf, um sie zu verbrennen. Nur durch Jesus Christus können wir überhaupt Frucht bringen. Nur wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, gelingt uns das, Frucht zu bringen. So ein alter, abgebrochener Asch, der bringt keine Frucht mehr. Nur wenn du mit Jesus verbunden bist, kannst du Frucht hervorbringen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir beten, dass wir flehen, Jesus anflehen, dass uns diese Gebote und diese Richtlinien überhaupt wichtig werden. Weil ganz viele Sachen, ich weiß nicht, ist ja schon nett, steht schon in der Bibel, ist schon auch irgendwie gut. Aber ist mir das wirklich von Herzen wichtig? Und jetzt müssen wir Jesus anflehen, dass er uns das wichtig macht. In Philipper 2, Vers 13 heißt es, denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen. Also den Wunsch zu gehorchen, den Wunsch, dass diese Dinge wichtig werden, den bewirkt Gott. Das können wir selber gar nicht machen. Und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Er hat noch einen ganz kleinen Exkurs zum Schluss oder kurz vor Schluss. Dürre Äste und saure Trauben. Ich lehne mich da mal ein bisschen aus dem Fenster. Ja, weg von diesem du musst. Mir begegnet es immer mal wieder, dass es Menschen gibt oder Familien gibt oder Gemeinden gibt, wo mir das so begegnet, dieses du musst es machen, du musst es schaffen, du musst das Gute, musst du behalten und dann musst du das Böse meiden und wir müssen das auch ganz genau machen. Das ist eine ganz große Ernsthaftigkeit dahinter, aber auch eine große Gesetzlichkeit, so ein Moralismus. Und ich meine das immer mal wieder wahrzunehmen. Ich formuliere es jetzt bewusst vorsichtig, weil ich mich über niemanden erheben will oder so. Aber das ist immer mal wieder so eine Beobachtung, wo ich denke, was steckt denn da als Motivation dahinter? Und es sind oft Leute, die schon die Dinge tun, die in der Bibel stehen. Und von dem her ist es auch schwierig, das zu bewerten. Ja? Aber ich nehme es immer mal wieder wahr, dass es Leute gibt, die tun schon irgendwie Dinge. Die tun schon die Sachen, die in der Bibel stehen. Die setzen das schon irgendwie um. Und trotzdem hat man ja manchmal so ein Gefühl. Und ich frage mich, was ist eigentlich deine Motivation? Tust du es, weil es halt da steht, weil du das Gefühl hast, du musst es jetzt machen? Oder tust du es, weil es dir wichtig geworden ist, weil du Kind Gottes bist? Und da gibt es einen Unterschied. Und diese Motivation, da stelle ich mir halt manchmal die Frage, ohne das jetzt final bewerten zu wollen. Und die Beobachtung geht dann manchmal auch weiter. Manchmal scheinen die Früchte sauer zu sein. Manchmal ist es so, dass da Kinder sind, Familien, die auch bewusst dann weggehen vom Glauben. Die sagen, der Glaube war hart, der war unbarmherzig. Wir mussten immer das Richtige tun. Wir mussten uns immer irgendwie, war diese Anforderung zu hoch. Oder auch Leute, die enttäuscht sind von Pastoren oder Gemeinden, die sagen, da war keine Barmherzigkeit da. Da war keine Vergebung da, da war keine Offenheit da, da war irgendwie nur Härte da, wo eine Enttäuschung da ist. Und dann ist oft irgendwie die Aussage, wenn ich mich mit so Leuten auch unterhalte, ja, die wollen halt nicht tun, diese Menschen, was der Geist will, das ist ihre eigene Schuld und so. Und wie gesagt, letztlich kann man das nicht bewerten, aber ich frage mich dann manchmal wirklich, ist es das? Jesus sagt, nur durch mich könnt ihr das tun, nur durch mich könnt ihr eigentlich das schaffen, dass euch die Dinge wichtig werden, dass ihr sie auch fruchtbringend umsetzt. Mein Tipp, wenn du liest in der Bibel, wenn du Predigten hörst, Podcast hörst, wenn du mit dem Glauben zu tun hast, dann bitte um Erkenntnis und bitte Jesus, dass er durch dich handelt und in dir handelt, denn das tut der Heilige Geist. Wir brauchen uns gar keine Sorgen machen. Der Geist wirkt, er wird wirken, das ist eine Zusage. Und er wird in uns bewirken ein Interesse, auch eine Erkenntnis und auch eine Umsetzung. Und was uns dann bleibt, was unsere Verantwortung ist letztlich, ist das fröhlich zu leben. Eine Dankbarkeit auszustrahlen und frei dazu einzuladen, zu diesem wunderbaren Geschenk, dass wir in Christus frei gemacht sind. Und dass wir in Christus leben dürfen. Dass wir in Christus Vergebung bekommen haben, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Ich möchte noch beten. Lieber Herr Jesus, vielen Dank, dass wir deine Kinder sein dürfen. Söhne und Töchter, Töchter und Söhne, des lebendigen Gottes zu sein, was für ein Privileg. Bitte leg uns das immer wieder aufs Herz, dass es uns wichtig wird, was du möchtest für unser Leben, was du möchtest für andere. Und dann gib uns auch die Kraft, das umzusetzen. Und wo wir kämpfen, wo wir scheitern, wo wir zweifeln, da gib uns immer wieder auch eine ganz klare Erkenntnis dessen, dass du uns vergeben möchtest und immer wieder vergeben möchtest, dass du uns freisetzen möchtest. Und mach, dass wir das immer wieder annehmen. Dass wir nicht von selbst uns entfernen von dir, sondern immer wieder zurückgerannt kommen. Danke, dass du uns so eine große Freiheit gegeben hast. Das ist wunderbar, dass wir wirklich ja auch ausprobieren können, machen können, auch Fehler machen dürfen und immer wieder gewiss sein dürfen, dass du uns vergibst. Jesus, du bist so ein großer Gott und wir sind so kleine Menschen und trotzdem hast du uns so sehr lieb. Sind wir dir so wichtig. Danke dafür. Amen.